der Podcast.
Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten politisch-satirischen Schlagabtausches ohne Publikum. Hier meldet sich wieder der Podcast Lucke und Hengstmann. Ich bin ein bisschen gestresst, weil ich heute Abend Premiere habe. Trotzdem begrüße ich nichtsdestotrotz aus Berlin, aber nicht in Berlin. Daher haben wir hier Hotel-WLAN in unserer kleinen unsympathischen Zoom-Konferenz. Das heißt, es wird manchmal etwas haken. Ich begrüße Tillmann Lucke.
Genau, das hat gerade bei mir schon gehakt, deswegen vermute ich, dass du mich begrüßt hast. So. Wir machen es jetzt so wie in den Tagesthemen immer, wenn irgendwas dann auch hakt. Aber gut, ich begrüße euch hier aus Melchingen, aus dem schönen Melchingen, wo ich ja das Zungenspitzer-Festival habe, was seit gestern läuft und bis Sonntag noch. Und für Sonntag gibt es Freikarten, wenn eine Mail stattfindet an podcast@zungenspitzer.de. Dann, und du mit deiner Premiere, die ist heute Abend, oder?
Ja, genau. Und wir sind auch auf alles vorbereitet. Das heißt, hier klingelt auch ständig mein Handy, während ich den Podcast aufnehme, weil irgendwelche Leute irgendwelche Sachen von mir wollen. Das heißt, wir machen heute wirklich eine relativ kurze Folge und kurz heißt bei uns nicht länger als 2 Stunden. So, es gibt verschiedenste Sachen, die wir besprechen müssen. Punkt 1, Tillmann hat irgendwelche Leute dafür bezahlt, dass sie uns Feedback schreiben.
Zumindest nein, stimmt nicht.
Ja, komm. Also, es schrieb die Conny, schrieb, hallo ihr beide. So, jetzt muss ich auch endlich mal einen Kommentar schreiben, wo ihr beide doch in jedem Podcast bisher dazu aufgerufen habt. Es ist sehr lang, ich werde das so ein bisschen abkürzen. Ein wenig subtiler hat das Tilly schon gemacht, also offensichtlich kennt dich da jemand persönlich, als er zum Stufentreffen eingeladen hat. Ich vermute eine ehemalige Klassenkameradin von dir. Und diesen Podcast hier verwiesen hat und so weiter und so. Erstmal eine Korrektur, die mir schon ein wenig arg unter den Nägeln brennt. Tillmann Lucke ist kein Schwabe. Waldbach, dein Heimatort, liegt im wunderbar idyllischen Hohenlohe-Kreis, der wiederum zur Region Heilbronn-Franken gehört und eben nicht zu Schwaben. Damit klappen natürlich einige Schwabenwitze nicht mehr, bla 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 bla. Der Hohenlohe oder Hohelohe sind noch geiziger als die Schwaben, die verteilen nicht einmal Konsonanten. Jetzt aber zum eigentlichen Kommentar. Der Klimawandel sowie die signifikanten Folgen sind keine Glaubensrichtung. Ich hatte in dieser Folge leider stark den Eindruck, dass Tillmann hier doch ein bisschen die Fakten durcheinander wirft und die letzte Generation doch zu sehr mit weiteren kriminellen Gruppierungen vergleicht. Es steht wissenschaftlich betrachtet ganz außer Frage, dass wir den Wagen direkt in den Abgrund rasen und dass der Weg zum Abgrund nun doch sehr, sehr kurz ist. Nur auf diesen Fakt berufen sich sämtliche Klimaaktivisten, Fridays for Future, Last Generation und wie sie alle heißen und eben nicht auf ein merkwürdiges Buch wie die Bibel. Interessanterweise wird dieser Abgrund in der Politik nicht genügend anerkannt. Geschweige denn der Bremsweg. Ist lustig. Es werden kleinere Projekte auf den Weg gebracht, worüber ich Rot-Grün schon sehr dankbar bin, aber eben bei weitem nicht genug, wenn die Dramatik nicht erkannt würde. Ich muss das leider alles vorlesen, weil das durchaus intelligent ist. Wenn die Dramatik nicht erkannt werden würde, müssten alle Parlamente, Diktaturen und weitere Regierungsformen jetzt genau in diesem Moment starten, sich für Wochen, Monate in ihre Regierungsgebäude einzuschließen und so lange zu debattieren, bis jedes Land sich für einen gangbaren Weg entschieden hat, innerhalb der nächsten 10 Jahre klimaneutral zu werden. Am besten auch gleich eine Lösung gegen das Artensterben in ihrem Land auf den Weg zu bringen. Und ja, wenn es auch dem Wähler nicht gefällt, es wird zu signifikanten Einschränkungen kommen müssen, auch wenn das die Wiederwahl der Parteien kostet. Pluspunkt wäre natürlich, dass die letzte Generation 100%ig aufhören würde, Märtyrer zu spielen. So, mal bis dahin. Tillmann, du altes Schwein. Du hast sie mit kriminellen Gruppierungen verglichen. Schämst du dich?
Ja, also es, glaube ich, ging eher dran, dieses Thema Religion, und ich finde das durchaus plausibel. Damit ist nicht gemeint, dass der Inhalt dieses Glaubens oder dass der Inhalt irgendwie eine Art Glaube wäre, das kann man ja nun nicht in Abrede stellen, dass die
Klimakatastrophe... Natürlich kann man das in Abrede stellen, das ist ja alles gelogen.
Ja, okay, aber die Frage ist,
Wissenschaftler
halt,
denken sich doch das alles nur aus.
Mit sich selber und mit anderen. Genau, und wahrscheinlich hat ja das 0,001% der Wissenschaftler dann recht und nicht die 99%. Das ist ja auch sehr wahrscheinlich. Naja, also so ist es halt nicht gemeint, sondern es geht um den Umgang mit sich selber, nämlich als Märtyrer, also die wollen verhaftet werden, die wollen Schmerzen erleiden. Sonst würden sie diese Prozessform nicht machen, sonst würden sie einfach auf die Straße gehen. Und halt der Umgang mit anderen, dass man die so verteufelt, dass man die beschimpft, dass es auch allein wie die reden. Es gibt ja so Clips aus diesen Museen, in Potsdam zum Beispiel oder so, wie dann der Kartoffelbrei fliegt und dann kommt so eine Predigt richtig. Also wenn man diesen Leuten zuhört, dann ist es wirklich, aus diesem Grund ist es halt mir einfach unheimlich unsympathisch, diese Haltung, da sterben Menschen und sie gucken hier ihre Bilder an. Und ich denke, ja, das kann ja sein. Aber das ist ein Whataboutism in anderer Richtung. Also da sterben Menschen und sie gucken die Bilder an. Das hat ja, Whataboutism, Bilder. Und das wollte ich sagen, das ist vielleicht eben nicht so rübergekommen, dass man, oder beziehungsweise, und das ist ja das genau das Schlimme daran, dass dieses Anliegen ja von fast allen Leuten geteilt wird, aber die Methode alle nervt oder und wiederum auch viele Leute ausschließt. Das heißt, wie soll denn gemeinsam so eine Anstrengung passieren, wenn man schon beschimpft wird als Klimasau oder als ganz normaler Bürger auf dem Weg zur Arbeit ist man eine Klimasau. Das mag ja sein und ich finde auch ein Skandal, dass in Berlin so viele Autos fahren, wo man mit jeder S- und U-Bahn überall hinkommen könnte und sie dann nicht im Stau stünde, weil das ist nun das eine der wenigen Sachen, die wirklich einigermaßen gut funktionieren in Berlin. Man muss eben immer, also dieses Schwarz-Weiß-Denken, das will ich halt eben nicht, aber aus meiner Sicht geht es eben von der letzten Generation aus. So, Punkt.
Also,
Du wedelst schon die ganze Zeit mit der Hand.
Ja, das Problem ist, ich kann dich halt nicht direkt unterbrechen, weil wir ein unglaubliches Delay haben. Das heißt, dieser Podcast wird heute eine Abwechslung von Monologen sein. So, es geht mir einfach darum, dass sowohl bei Fridays for Future, wobei da ging es ja einigermaßen, aber halt gerade jetzt bei der letzten Generation, ist halt immer diese Diskrepanz zwischen gut gemeint und gut gemacht. Oder wie Harald Schmidt mal sagte, das sind unüberbrückbare Gegensätze. Aber die grundsätzliche Frage ist ja, du kannst ja nicht von jungen Leuten erwarten, dass die Politprofis sind, sondern das sind halt junge Leute, die haben keine Ahnung von Politik, also im gewissen Sinne, also nicht, wie man sich auf dem politischen Parkett verhält und das nicht. Und sagen wir mal so, wenn die Leute nicht sauer wären, dann würden sie auch irgendwas falsch machen. Und was du ansprichst, diese Form der Predigt und so weiter, die sehen das halt so. Und erinnere dich daran, als du jung warst. Du warst
ich auch gepredigt.
Genau.
So, ja, jetzt lesen wir mal. Eben so wichtig zu nehmen. So, also das haben sie eben dann tatsächlich gemeinsam mit der Gegenseite, mit der AfD. Die sagen auch, das, was ich denke, ist doch das einzig Entscheidende auf der ganzen Welt. Und warum gibt es überhaupt andere Meinungen? Also dieses Identitäre. Also man hat gefälligst so zu denken. Und das bringt uns wirklich nicht weiter. Aber es kam ja noch eine weitere Frage oder weiteres Thema in diesem Brief auf. Danke, Conny, übrigens. Schönen Gruß.
Genau. So, jetzt genug.
Genau. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Wir haben ja nächste Woche unser Treffen da in der alten Schule. Wir haben uns, glaube ich, schon über 10 Jahre nicht mehr gesehen. Naja, also Punkt. Da war die Frage nach dem Parlament und der Wahlperiode, 4 Jahre. Und dass man natürlich dann eine Wiederwahl riskiert, wenn man den Leuten unangenehme Wahrheiten auftischt. Bestes Beispiel sind gerade die Grünen, die in Umfragen abkacken. Also könnte natürlich noch wesentlich schlimmer sein, sie liegen ja bei 15%, da hätten sie vor 10 Jahren davon geträumt, aber tatsächlich schlechter als vorher. Wir haben Glück, dass gerade keine Bundestagswahl ist. Da wäre halt die Frage, wie man sowas ändert, dass man halt sozusagen den Parteien, die den Leuten nicht das erzählen, was bequem ist oder was sie hören wollen, quasi diesen Wettbewerbsnachteil nehmen könnte. Aber letztlich entscheidet ja dann, also es ist halt leider so, jede Partei entscheidet ja, was sie den Wählern versprechen. Und wenn man sagt, ihr dürft alle weiter eure Kohleöfen da oder eure Ölheizungen da behalten und es wird alles in Ordnung sein. Und vor allem, also das, was nicht so durchdringt von grüner Seite, ist ja, wer die Ölheizungen behält, also wenn eine Ölheizung in Ordnung ist, ist ja keine Pflicht, die auszutauschen. Aber es könnte, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass der Ölpreis und vor allem auch der Gaspreis einfach steigt und dass man dann in den Kosten erstickt. Und dann will ich diese Leute mal sehen in 5, 6, 7 Jahren, dass dieser Scheiß Habeck, falls er da noch dran ist, schuld daran, dass mein Ofen so teuer ist. Und das wäre halt dann wirklich ungerecht oder beziehungsweise falsch. So, und deswegen wäre die Frage, könnte man die Wahlperiode zum Beispiel verlängern auf 5 Jahre, wäre ja dann noch so eine aktuelle Überlegung, aber ich vermute, dass der Effekt, also dass es keinen Effekt hätte.
Also ich habe jetzt gerade mal die aktuellste Umfrage aufgemacht, die ist vom 6.6., also sprich von vor 2 Tagen. Da liegt CDU/CSU bei 28%, SPD bei 19%, AfD bei 18%, das ist vielleicht auch noch ein Thema, worüber wir mal reden, wieso die AfD hier auf einmal so zulegt. Grüne tatsächlich bei 14%, FDP bei 7%, Linke ist sowas von raus mit 4,4%. Und wenn dann jetzt Sarah Wagenknecht noch ihre eigene Partei gründet, das heißt, da verschiebt sich gerade was. Das ist aber das typische, ja, die Grünen werden wieder extrem missverstanden, der Habeck will uns die Heizung verbieten. Lustigerweise hat die EU jetzt ein Projekt auf den Weg geschoben, ist das wirklich noch viel radikaler ist. Dass die will wirklich ab 2029 fossile Heizungen verbieten. Also wirklich. Was ja, Habeck ja nie vorhatte.
Da wäre halt die Frage, ob das noch rechtzeitig durchkommt, weil die EU-Verordnung bzw. EU-Gesetze müssen ja dann auch irgendwie implementiert werden ins deutsche Recht oder in das der Nationalstaaten. Ob das klappt, ist noch sowieso die Frage. Aber immerhin, man kann schon mal realisieren, dass im Europaparlament die Grünen eben nicht die absolute Mehrheit haben, sondern
das ist richtig.
Da gibt es wechselnde Mehrheiten, da sind sie sicher immer auch Teil davon, aber da sind die Konservativen auch. Ein großer Teil der Europäischen Volkspartei ist auch für diese Maßnahme, ja.
Genau. So, lesen wir mal weiter. Genug der Dramatik. Jetzt zur Frage. Welche demokratischen Möglichkeiten steht dem wissenschaftlich aufgeklärten Volk jetzt offen, den politischen Entscheidungsfluss so schnell es geht zu beeinflussen? Die letzten Bundestagswahlen in Deutschland war ja schon mal eine grobe Richtungsvorgabe. Zumindest hat es Rot-Grün hervorgebracht. Ja, es hat aber nicht gereicht. Und die gelbe Opposition, die ja jetzt immer stärker wird, die Opposition innerhalb der Regierung, ist ja auch noch ein ganz neues Ding, musste mit in die Regierung genommen werden. Der Klimawandel und das Artensterben sind seit Jahrzehnten bekannt. Genau. Dementsprechende Berichte werden seit Jahren vorgelegt. Die Weltklimakonferenz geht dieses Jahr in die 28. Ausrufezeichen Runde. Gerichtsverfahren gegen Regierungen, Konzerne und für die Klimarettung sowie Impact Investment sind ebenfalls sehr langwierige Projekte. Bei dieser Geschwindigkeit ist es nicht verwunderlich, dass Fridays for Future immer weniger motiviert wird und die letzte Generation so martyrerhaft ist. Verzweifelt Aufmerksamkeit schürt zugegebenermaßen manchmal in die falsche Richtung. Das Thema hat nicht allzu viel mit Satire zu tun, aber hoffentlich reizt so einen wunderbaren Nerd wie Tillmann die Herausforderung. Ich kann nicht Tilly lesen, es tut mir leid. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr den Kommentar tatsächlich vorlest. Ja, haben wir. Und natürlich bin ich noch gespannter auf die Antwort auf meine Frage. Viele Grüße, Conny. PS, eigentlich wollte ich den Kommentar auf eurer Homepage unter der Podcast-Folge hinterlassen, hat die Webseite allerdings nicht zugelassen. Vielleicht hättet ihr sonst schon viel mehr Kommentare. Ich habe das gerade noch mal probiert, weil ich nehme solche Kritik ja ernst. Bei mir funktioniert das super, ein Kommentar. Das Einzige, was nicht passiert, ist, dass der sofort erscheint, weil ich moderiere die Kommentare. Das heißt, ich schalte die immer erst, ich muss die erst lesen und schalte die dann frei. Aber ich habe nicht mal sozusagen einen Freischaltungsauftrag bekommen. Mhm. Keine Ahnung, woran es liegt.
Vielleicht hat die Conny,
vielleicht hat die Conny ja einen sogenannten ästhetischen Browser. Das heißt, der macht einfach nicht jede Webseite auf. Das ist ein Lucke Hengst, oh nee, nicht die. So, jetzt mal zur Frage zurück. Ja. Welche demokratischen Möglichkeiten haben wir? Genau die demokratischen Möglichkeiten. Was sagte Helmut Schmidt mal? Er sagte viel, ich weiß. Er sagte, das Schneckentempo ist das normale Tempo in der Demokratie. Es geht halt nicht schneller. Ich weiß, dass es pressiert und dass der Club of Rome das Ganze schon in den 70er Jahren vorhergesagt hat. Und wie sagte der Kollege Pispers mal? Und der Klimawandel ist pünktlich. Ja, verdammt. Aber jetzt, anders geht's nicht. Nur ein Diktator könnte jetzt sofort alle Maßnahmen über die Knochen brechen. Und erinnern wir uns an die erste rot-grüne Phase Ende der 90er, Anfang der 2000er. Als Schröder die Harzgesetze durchbrachte, auch gegen den Willen des Volkes. Und jetzt heutzutage ist ja zumindest Teil dessen, dass Deutschland im internationalen Vergleich immer noch relativ gut dasteht. Auch das hat ihn letztendlich die Kanzlerschaft gekostet. Und außerdem, dass Gerhard Schröder ein Riesenarschloch ist. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, genau, also Zustimmung. Und ja, also diese, es steht ja, wie gesagt, jeder Partei frei zu sagen, wir wollen es so machen, und wenn man dann aber die Mehrheit, oder halt, das ist halt der Sinn von Koalitionen, dass man Kompromisse schließt, und dann heißt es manchmal, also in der großen Koalition war es ja noch schlimmer, da hat man ja immer solche Kompromisse geschlossen, die nichts bringen. Also die eine Maßnahme wurde gemacht und dann gleichzeitig noch etwas, was dem entgegensteht, weil es hieß ja, ihr kriegt was und wir kriegen was. Das ist jetzt bei Rot-Grün-Gelb nicht ganz so schlimm, aber da wird dann vor dem Gesetz schon genug, also da ist fast noch weniger Gesetzgebung als in der GroKo, muss man dann vielleicht sagen. Da nützt es nichts, dass sie halt in anderen politischen Themen sich total einig sind und da viel schneller vorangehen. Aber Das ist natürlich die große Frage und die kann niemand erstmal beantworten, was für demokratische Möglichkeiten es gibt. Aber so eine, sag ich mal, so eine Ökodiktatur, die gab es ja noch nie auf der Welt, sondern in jeder Diktatur der Weltgeschichte ging es allen schlechter, kann man sagen. Also den Menschen erstmal natürlich, aber auch der Umwelt. Also Stichwort, wie es in der DDR aussah. Also wenn man was gesehen hat vor lauter Rauchschwaden, das ist Wahnsinn, was dieser Staat auch für ein Verbrechen an der Umwelt war damals. Und anderswo ist es genauso.
Ja, wobei.
Das heißt, letztlich ist die Demokratie erwiesenermaßen immer fürs Klima immer noch die beste Staatsform, obwohl sie anscheinend ja doch eine Menge Defizite hat.
Ja, das halt, das ist das Problem einer Diktatur. Diktatur ist immer dann toll, wenn der Diktator genau das macht, was ich auch will. Aber das ist eben ganz oft nicht so, weil kein Diktator wird irgendjemand finden, der zu 100% genau das macht, was er will. Und alles andere setzt halt immer Diskussionen voraus. Und das ist halt Demokratie. Und ich finde, wir sind auf einem guten Weg. Vielleicht sind wir noch nicht, vielleicht könnte man ein bisschen noch an den Stellschrauben drehen, aber es wird ja definitiv dazu kommen. Es werden keine Gasheizungen mehr verbaut werden, schon aus finanziellen Gründen, wie Tillmann sagte. Es werden auch keine Ölheizungen mehr. Also hier jetzt im Moment.
Nee, aber anscheinend, was ja absurd ist, es gibt ja jetzt einen Run auf Ölheizungen. Also überall werden die gekauft. Die sind jetzt fast leer sozusagen, stehen nicht mehr im Regal. Obwohl, also was einfach dumm ist, das war wie vor 11, 12 Jahren, wo die Glühbirne verboten wurde, weil die AfD, die es damals noch nicht gab, dachte, oh, jetzt dürfen wir nie wieder irgendein Licht anmachen und müssen jetzt erstmal ganz viele Glühbirnen kaufen. Und diese Leute verbrauchen die Glühbirnen ja bis heute zu mehr Strom als die Glühbirnen, die es jetzt gibt. Also das müsste man denen auch mal vorrechnen, wie viel Geld sie inzwischen zum Fenster rausgeschmissen haben. Und ja, diese Haltung ist ja erlaubt. Man darf sich ja alles kaufen.
Ja, das ist aber mein Geld. Und das schmeiße ich aus dem Fenster, wann ich das will.
Ja. Ja. Also schwierige, schwierige. Und tatsächlich, also Demokratie ist das eine, okay, da kann man sagen, das wollen wir nicht antasten. Was man aber durchaus antasten kann, ist die Bürokratie. Und da wissen wir ja auf jeden Fall, dass das ein großes Problem auch bei der Energiewende ist. In der Lage der Nation, in dem Podcast Lage der Nation, wurde erzählt, was ein großes Problem ist beim Windradausbau. Man muss ja die Rotorblätter da transportieren. Die sind ja auch einigermaßen groß, das heißt, man kann nicht einfach mal so auf der Straße da entlang tuckern, sondern man muss eine Sondergenehmigung für diese Straßennutzung einholen. So, also beantragen. Und anscheinend liegen zurzeit 15.000 Anträge in ganz Deutschland herum auf Sondernutzung von so einer Straße zum Zweck eines Baus. Das sind natürlich nicht 15.000 Windräder, sondern vielleicht mehrere tausend trotzdem, weil die Bauteile, je nachdem wie viele. Aber das heißt, diese Tausende von Windrädern, die könnten bereits stehen, wenn im Amt, im Genehmigungsamt da die Bescheide früher erteilt wären. Und solche Sachen, das ist natürlich, da gibt es überhaupt keinen Grund dafür, das so weiter beizubehalten. Und da müsste die Demokratie tatsächlich ran, an die Bürokratie. Und das ist ja zumindest beim LNG-Terminal-Ausbau auch super passiert. Jetzt müsste es nur noch bei erneuerbaren Energien passieren.
Also dazu vielleicht zwei Sachen. Punkt eins, wenn wir, du fährst ja meistens Bahn, wir fahren ja viel mit dem Auto, wenn wir auf Tour sind und was nachts, wenn du nachts zurückfährst, extrem nervt sind die sogenannten Schwerlasttransporte, wo irgendwelche Windräder transportiert werden. Aber okay, meistens, ist halt extrem kacke, aber muss halt durch. Das zweite Problem, Abschaffung der Bürokratie.
Ach so, die fahren immer nachts, eben weil dann.
Ja, genau.
Ja, weil man dann so, eben leichter.
Die auch den Verkehr behindern. Die dürfen
weniger
ja nicht,
Impact.
Dürfen ja nicht schneller als 60 fahren und so. Genau. Und das zweite Ding ist Bürokratie abschaffen. Ich kriege immer Lachkrämpfe, wenn irgendwer sagt, wir müssen die Bürokratie. Ja, na klar. Los, jetzt mal ganz ehrlich, wer soll denn die Bürokratie abschaffen? Das sind Bürokraten. So, das heißt, du schaffst ein Gesetz ab und sagst, naja, jetzt haben wir aber da müssen wir das aber so und zack ist die Bürokratie größer. Das ist so, wie wenn du deine Akten vernichten willst, weil nach 10 musst du ja 10 Jahre Aktenaufhebungspflicht und sagst, ja, die Akten müssen alle weg, aber ich mache vorher von jeder Akte noch eine Kopie. So, genau. Weißt du, das ist so ja, ungefähr ist Bürokratieabbau.
Letztlich fällt mir da der Einzige, der das jemals, glaube ich, geschafft hat, Bürokratie abzubauen, ist ironischerweise Edmund Stoiber. Wir erinnern uns, der wurde 2007 oder 2008.
Hat er das wirklich geschafft?
Das hat er geschafft. Also der wurde ja, nachdem er da bayerischer Ministerpräsident nicht mehr war, wurde er nach Brüssel entgelagert, im Kabarett, Riesenthema, ausgerechnet der, die Büroklammer auf Beinen, aber Der sollte sich die EU-Gesetze und Verordnungen angucken mit Vereinfachungsvorschlägen. Und da ist tatsächlich eine ganze Menge, zum Beispiel die berühmte Gurkenkrümmungsnorm, die es seitdem auch nicht mehr gibt. Die ist unter anderem eine Folge von seiner Arbeit gewesen, also die Abschaffung.
So, und seitdem haben wir krumme Gurken.
Eigentlich müsste Edmund Stoiber, der lebt ja noch, genau, der müsste hier auch mal komplett unser deutsches Recht angucken.
So, ja. Okay, ich glaube, das ist jetzt alles erschöpfend diskutiert. Wir haben ja noch ein anderes Thema, da müssten wir vielleicht, weil ich hatte jetzt schon zweimal wieder mein Telefon geklingelt.
Das ist auch immer so ein Satz, der immer kommen muss, so wie bei Horst Tappert, genau, mit dem Harry fahr den Wagen vor. Und jetzt sind wir hier mit dem, ich habe keine
was
Zeit.
Was ja nie gefallen ist, nie, hat nie einer gesagt bei Derek. Und zwar die Typen, die damals Nord Stream 1 in die Luft gesprengt haben, also da Löcher reingesprengt haben, haben jetzt offensichtlich auch einen Staudamm in der Ukraine gesprengt. Und das ist traurig, um Gottes Willen. Also das ist wirklich, wir wollen uns jetzt auch gar nicht darüber lustig machen, sondern mir geht es einfach darum, was für ein mediales Echo das wieder hervorruft. Das ist pervers zu lesen, wie da schon wieder die Verschwörungstheorien und der war es, nee, der war es, weil der wollte es dem in die Schuhe schieben. Nein, er war es doch selber, weil er das dem anderen in die Schuhe schieben will, weil der dem das in die Schuhe schiebt. Also es ist krass. Tilman, du hast ein wenig recherchiert. Erzähl doch mal kurz, was passiert ist.
Naja, was passiert ist, also dieser Staudamm, der im russisch besetzten Gebiet steht, wurde gesprengt und also sozusagen der Rückstau löst sich jetzt auf. Also das Atomkraftwerk Saporischschja zum Beispiel liegt nördlich davon, also flussaufwärts, und da steht jetzt weniger Wasser, was auch ein Problem sein könnte, und unten ist mehr Wasser, also da wo Cherson liegt. Cherson wurde im Herbst befreit, das heißt also die Sprengung auf russisch besetztem Gebiet hat hauptsächlich Auswirkungen auf das befreite Gebiet. Und da kann man eigentlich schon eins und eins zusammenzählen. Und ja, also wie du sagst, diese ganzen Spielchen,
ja, wer was behauptet. Ja, das waren die Ukrainer.
Man kann eigentlich immer davon ausgehen, immer wenn die Russen sagen, die Ukrainer waren es, da waren sie selber. Das einzige Mal, wir erinnern uns in unserer Folge 2 im November, da war das Thema, dass in Polen in einem Grenzdorf eine Rakete eingeschlagen ist. Und das war das einzige Mal, wo Putin nichts gesagt hat, absolut gar nichts zu diesem Vorfall. Und da kam schnell raus, das war ein fehlgeleitetes ukrainisches Abwehrgeschoss. Das heißt, das ist eigentlich ein sicherer Indikator. Wenn Putin sagt, die Ukrainer waren es, dann war es immer selber. Und deswegen ist ja vollkommen klar. Und Selenskyj hat ja im Herbst schon vor dem Weltsicherheitsrat genau das erwähnt, dass es Berichte darüber gibt, Geheimdienstberichte, die sagen, dieser Staudamm werde vermint. Das hat damals niemand interessiert, es ist ja auch nichts passiert da bis dahin, aber man kann ja so was verminen und dann auch erstmal liegen lassen, damit sich niemand erinnert. So. Und das ist ja jetzt wohl passiert. Also Materialermüdung wird es nicht gewesen sein, ist zwar eine rein theoretische Möglichkeit, aber das kann man ja ausschließen.
Ja, hoffen wir mal, dass das den Krieg jetzt nicht noch ewig weiter in die Länge zieht, aber das sind halt so taktische Manöver, das ist im Krieg ist
an sich scheiße. Ja, und es ist halt wirklich, also die einen sagen, es ist vielleicht sogar das einzige Gute dran könnte sein, dass das eine Verzweiflungstat ist der Russen, also verbrannte Erde, also überschwemmte Erde, weil sie sagen, wir haben, oder weil die sich eingestehen, wir haben keine Chance, dieses Land irgendwie zu kriegen. Also so wie im Fußball, ja, wenn wir nicht gewinnen, treten wir in den Rasen kaputt. Und genau, also im übertragenen Sinne ist das ja auch jetzt passiert, der Rasen kaputt getreten. Und
genau.
Das ist natürlich Wahnsinn und das ist auch ein unendliches Kriegsverbrechen. Aber wenn man jetzt sozusagen in die Psychologie der Russen reingehen könnte, dann könnte man sagen, dass die im Grunde selber wissen, dass es nicht weitergehen wird.
Ja, das Problem ist, wenn sogar schon dieser Wagner-Chef hier, wie heißt der, ich glaube, das war korrekt ausgesprochen.
Solzhenitsyn? Nee,
also ja, so ähnlich. Der hat ja jetzt tatsächlich immer wieder, äußert der Kritik an einer russischen, zumindest an der russischen Militärführung, was ja indirekt auch wieder Kritik an Putin ist, weil wenn ich schon der Klöpse in dem Land bin, bin ich halt auch für jeden Scheiß verantwortlich. Ja? Mhm. Ich sag mal, Aura auf bei der Berufswahl. Aber das heißt, das sieht wirklich nie gut aus, aber es ist ja nicht so schlimm wie eine gedemütigte Großmacht und so gedemütigt wie Russland im Moment ist. Ich meine, ich sag mal so, gedemütigte Großmacht, Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg, zack, Holocaust. Also Vorsicht, ganz vorsichtig.
Naja gut, aber das ist ja immer das Argument von Schwarzer und Co., dass man die, also man muss quasi deren Bedürfnisse befriedigen, damit sie nicht gedemütigt sind. Und das ist so
keine ja, aber weil wir aus der Geschichte wissen, wie gefährlich das ist, eine Großmacht zu demütigen.
Ja,
aber
das hat ja auch andere Gründe. Es geht ja zum Beispiel beim Embargo oder so, da geht es ja um die Schwächung Russlands, militärisch, aber vor allem immer auch wirtschaftlich. Und es wurde ja von westlicher Seite auch das Ziel ausgegeben, dass Russland sowas nie wieder machen kann. Und das war eben in Deutschland irgendwann nicht mehr der Fall, in den 30er Jahren dann mit der einseitigen, also mit dem Bruch des Versailler Vertrages, dass die Wehrpflicht eingeführt wurde und dann diese Rüstungsprojekte. Das heißt, das war ja alles völkerrechtswidrig. Gut, würde Russland jetzt auch nicht dran hindern, irgendwas zu machen.
Naja, das Völkerrecht ist ja sowieso eher so loser Vorschlag.
Ja, und aber trotzdem einen großen Anteil hatten ja auch die damaligen die Westmächte in Großbritannien und Frankreich vorne dran, eben auch ja Italien, wobei Italien ja eigentlich sozusagen nicht neutral war, sondern auf deutscher Seite stand. Aber diese drei Mächte haben ja das Münchner Abkommen geschlossen mit Deutschland, indem sie einfach gesagt haben, ach, da geht es um ein anderes Land und wir vier beschließen oder wir drei erlauben, dass du das jetzt kriegst. Und so ein Verhalten, das ist halt jetzt international nicht mehr denkbar, zumindest dass ganz Europa auf der anderen Seite steht. Wie naja, das mit anderen Ländern, mit Brasilien und so weiter, mit Indien aussieht, also, und China, das ist ja natürlich noch auch sehr, sehr tragisch, aber ja.
Gut. Punkt. Naja, weil das finde ich ja so schön, das war ja damals auch so, die Tschechen, ging es ja um Tschechoslowakei damals, und der Tscheche an sich hat ja gesagt, okay, ihr habt jetzt über unser Schicksal entschieden, oh, dobrze, machen wir alle, was ihr wollt. So. Und jetzt bei der Ukraine habe ich aber auch das Gefühl, wisst ihr, wir hauen uns ja alle die Köpfe ein, Deutschland diskutiert, die Amerikaner, die Russen und so. Ich habe irgendwie das Gefühl, es fragt keiner die Ukrainer, was die eigentlich wollen.
Doch, auf jeden Fall.
Aber nicht in öffentlichen Diskussionen, du musst mal Leserbriefe lesen.
Ja, das ist ja klar. Also das sind dieses Großmachtdenken, die in so Leserbriefen dann das in so Leserbriefen zum Tragen kommt. Ja, ja, den Russen steht natürlich ein Hinterhof zu, so wie wir ja von den Amis besetzt sind. Das da, also so. Ich meine, warum sollte man sowas jemals ernst nehmen? Aber es ist schon so, dass die ukrainische Führung ja sehr präsent ist. Nicht nur der Präsident, auch der Außenminister reist viel rum. Wird oft interviewt in deutschen Medien, gerade der Bürgermeister Klitschko spricht ja gut Deutsch, wird ständig interviewt. Also das heißt, wir Deutsche wissen schon, könnten ziemlich gut wissen, was die denken, was die wollen. Und das ist natürlich nach wie vor bewundernswert.
Ja, aber darum geht es ja dem Deutschen an sich nicht.
Ja.
Ja. Mhm. Aber darum geht es dem Deutschen ja an sich nicht. Dem Deutschen an sich geht es ja um den Deutschen. Also letztendlich ist uns doch der Ukrainer an sich scheißegal. Hier geht es ja nur darum, genau, dass das Gas so teuer ist.
Aber das sagen ja die wenigsten. Das würden vielleicht die AfDler oder diese Leserbriefschreiber sagen, aber das würde zum Beispiel die Schwarzer sich nicht trauen. Zu sagen, was ist die Konsequenz aus dem, was ich sage, ist, dass das Land überfallen wird. Das kann uns trotzdem egal sein, wir will trotzdem sicher sind. Das müsste sie sagen und dann hätte sie schlagartig auch weniger Anhänger. Aber klar, deswegen sagt sie es nicht.
So.
Also es gibt letztlich, ich finde, man kann jeden verpflichten, der irgendeine Forderung aufstellt, darüber nachzudenken, was würde denn passieren, wenn genau das passieren, wenn das eintreten würde. Und das, diese Denkleistung sind solche Leute einfach nach wie vor schuldig geblieben. Und das wird sich auch nicht ändern, weil sie zu faul sind oder zu bequem oder zu verachtend, um es über die Konsequenz ihrer eigenen Forderungen nachzudenken.
Das ist aber auch einfach normal. Forderungen kann ich erstellen. So, aber jetzt, da auch die Videokonferenz sehr nervig ist, weil wir gegenseitig dermaßen haken, ihr merkt, dass wir uns wesentlich öfter als sonst ins Wort fallen. Das liegt einfach daran, dass wir, egal. Eine Frage noch, wie läuft das Festival?
Ein paar Stühle sind noch frei, also dürfen alle kommen, reist ruhig aus ganz Deutschland an, nach Burladingen, Melchingen, also es macht riesen Spaß. Gestern der Abend mit Christian Hirtes und Benjamin Eisenberg und heute Tilman Birr und Kati Wolf und dann und so weiter, die nächsten Tage habe ich ja auch alles schon erzählt, letzte Folge, super, freue mich drauf.
Genau.
Und so, ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Es ist ja immer so ein Familientreffen auf der Bühne.
Ja, genau. Wird schon schief gehen, wie man so schön sagt. Und Ja, dann bleibt mir nichts weiter zu üben. Wenn ihr uns schreiben wollt, wie es die Conny zum Beispiel gemacht hat, dann schreibt uns eine E-Mail an lucke@hengstmanns.de, kommentiert auf unserer Homepage. Also ich habe es probiert, ich weiß nicht, woran es liegen sollte, dass es nicht geht. Der Kommentar kommt zumindest bei mir an. Auf lucke.hengstmanns.de.
Übrigens, darf ich ganz kurz einmal unterbrechen?
Ja.
Einmal unterbrechen. Es ist übrigens sehr schade, dass wir jetzt nicht mehr unterbringen können die SPÖ, weil das ist wirklich der, da können wir im Jahresrückblick nochmal drüber sprechen, was da schiefgelaufen ist in Österreich mit der Vorsitzendenwahl.
Du hast es ja schon in einem Satz gesagt, schiefgelaufen in Österreich, das ist ja ein Synonym.
Ja, Österreich wird jetzt umbenannt in Berlin eigentlich.
So, also, liebe Hörenden, bis nächste Woche. Tillmann, viel Spaß noch weiterhin beim Festival. Grüße an alle, die von mir gegrüßt werden wollen. Und wir sehen uns, hören uns nächste Woche. Allerdings, das muss ich dazu sagen, erst am Freitag, weil der Tillmann mich bat, weil der irgendwelche privaten Probleme hat. Es ist mir auch egal. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.